Guten Morgen, ich bin Reinhard Meyer, Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche in Rankweil und wir feiern Gottesdienst. Dieser Sonntag ist der zweite Sonntag, an dem der Herr Jesus Christus nach seiner Auferstehung in die Versammlung seiner Jünger gekommen ist. Und Sonntag ist Tag des Herrn und Sonntag ist Gottesdienst. Die Corona-Krise, die ist ein Problem und es ist unmöglich, sich zu versammeln. Und wir glauben und ich hoffe, dass das, was in Psalm 103 gesagt wird, auch jetzt gilt. Psalm 103 ist von David und er sagt da, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der da heilet alle deine Gebrechen, der dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Und dieses krönt heißt im Lateinischen coronat, ist verwandt mit der Corona-Krise. Dass diese Krise uns zum Guten dient, dazu ist Gottes Wort nötig und das will ich jetzt predigen. Ich eröffne den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zu Beginn des Gottesdienstes ist die Gewissensforschung, denn wir sollen rein vor Gott kommen, wie der 1. Petrusbrief in Kapitel 1, 15 sagt, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Leben. Was diese Heiligkeit ausmacht, das sagen uns die 10 Gebote. Und ich lese sie in der Kurzfassung, kommentiere sie und führe dann weiter zur Predigt. Das erste Gebot ist keines, es ist eine Zusage und es ist Evangelium. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat. Das ist eine Zusage, eine gute, die beste. Die Aufforderung ist die, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wozu auch? Sie bringen nichts. Das zweite Gebot, das ist in unserem Breiten nicht bekannt, weil es im 16. Jahrhundert von Rom ausgemustert wurde. Das zweite Gebot sagt, du sollst dir kein Bild von mir machen und es verehren. Und Tatsache ist, dass wir uns gerne Bilder von Gott machen. Und auch wenn Kirchen das machen, es ist nicht in Ordnung. Gott selbst macht sein Bild. Er zeigt sich im Herrn Jesus Christus, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Und er sagt auch, wie wir ihn verehren sollen. Und das wollen wir auch tun. Drittes Gebot ist, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Natürlich, die erlöst sind, die ehren den Namen Gottes. Fluchen nicht, lästern nicht, nicht nur mit der Zunge oder mit Worten, sondern auch mit ihrem Leben. Viertes Gebot, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Der siebte Tag ist dein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. Es ist seit Jesu Auferstehung der Sonntag. Und an diesem Tag verspricht der Herr, dass er in die Gemeinschaft der Seinen kommt. Und sie versammeln sich im Gottesdienst zu ihm, hören auf sein Wort, lassen sich korrigieren, lassen sich aufbauen, erziehen zu Gottes Kindern. Und sie ehren ihn natürlich. Sie sagen ihm Dank für die Erlösung, für die Korrektur, für die Erziehung und natürlich auch für die Bewahrung, die er seinen Kindern verspricht. Es ist ein Ehrentag für Gott. Sollte es jedenfalls sein. Fünftes Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht. Das ist für die Kinder gesagt und die Eltern haben die Verpflichtung, jedenfalls in der Bibel, ihre Kinder nicht nur äußerlich und seelisch zu versorgen und gut für sie zu sorgen, sie haben auch die Verpflichtung, ihre Kinder zu Gott hin zu erziehen, durch ihr Vorbild, durch ihr Glaubensvorbild. Und die Kinder sollen ihre Eltern ehren. Sie haben ja das Leben von ihnen. Sie haben die Fürsorge von ihnen. Und es ist höchst unanständig, wenn den Eltern nicht gehorcht wird. Das ist in allen Kulturen so, bis auf unsere westliche Kultur, wo die Kinder den Eltern und besonders den Müttern auf der Nase herumtanzen. Es ist ein Gebot Gottes und Gott verspricht darin, dass er Gutes tut, denen, die diesem Gebot folgen. Sechstes Gebot ist, du sollst nicht töten. Ja. Morden steht eigentlich. Du bist nicht erlöst, um andere runterzumachen, um andere zu benachteiligen, um andere zu verfluchen, sie zu beschädigen, ihren Ruf zunichte zu machen. Rufmord. Nein, ich habe dich erlöst, damit du anderen Gutes tust. Du sollst die anderen lieben, nicht benachteiligen. Nicht morden. Siebtes Gebot ist, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist ein Gebot zur Reinheit. In allen Dingen. Es ist nicht nur für die, die in der Ehe sind. Es ist auch für die ein Gebot und eine Selbstverständlichkeit an und für sich, dass sie rein sind in Gedanken, in Worten und in der Tat. Unzucht oder Unzüchtige werden das Himmelreich nicht erben, sagt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Achtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Nein, dazu habe ich dich nicht erlöst, dass du es nötig hast zu stehlen. Im Gegenteil, ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Ich tue dir Gutes, auch wenn du glaubst, dass du das auch noch haben solltest und auch noch brauchst. Nein, ich tue dir gut. Du sollst nicht stehlen in deiner Gesellschaft, natürlich auch nicht bei deinen Vertrauten, nicht beim Staat mit den Steuern, ja, und auch nicht bei Gott mit dem Kirchenbeitrag, den er will. Neuntes Gebot ist, du sollst nicht lügen. Wörtlich, du sollst nichts Falsches über deine Nächsten sagen. Und das ist etwas, was vorkommt, was passiert. Wir glauben das und das und sagen das dann auch und es muss nicht stimmen. Und wenn wir etwas gesagt haben, was nicht stimmt, wenn wir die anderen so runtergemacht haben oder geschädigt haben, ihren Ruf geschädigt haben, dann haben wir um Vergebung zu bitten. Und zwar bei denjenigen, die wir geschädigt haben und bei Gott, bei beiden. Ob sie uns vergeben, das ist dahingestellt. Er vergibt, wenn wir das bekennen. Zehntes Gebot ist, du sollst nicht begehren nach irgendetwas, was dein Nächster hat. Und diese Gier, die in uns wohnt, das Begehren, das ist etwas Selbstverständliches. Wir sehen das und das und wollen es dann auch. Und wir denken uns vielleicht Wege aus, wie wir an das rankommen können, zu Unrecht. Dieses Begehren wacht auf, wenn uns gesagt wird, wir sollen nicht begehren. Dann ist es automatisch da. Du sollst nicht begehren, weckt schlafende Hunde. Und schon ist es da. Wir sollen unser Begehren ausrichten, gut ausrichten, und zwar auf Gott. Und damit sind wir wieder beim ersten Gebot. Ich habe es der Herr, der uns erlöst hat. Und wenn er uns erlöst hat, dann wird er uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Auch wenn wir es jetzt nicht sehen, er gibt mehr, als wir brauchen. So viel, dass wir sogar noch weitergeben können. Das sind die 10 Gebote und sie zeigen an für sich, wer da heilig ist, wer es mit Gott kann, wer erlöst ist. Und sie zeigen halt auf unsere Sünde. Und das ist auch ihre erste Pflicht. Römer 3,20 sagt, das Gesetz oder die Gebote zeigen uns die Sünde, unsere Sünde. Zeigen uns unser Elend. Da kann Gott nicht mit uns eins sein. Da haben wir nichts auf dem Hut mit Gott. Da sind wir getrennt. Das ist ein Elend. Die zweite Aufgabe der Gebote, das ist die gute. Galater 3,24 sagt, die Gebote oder das Gesetz treibt uns hin, pädagogisiert uns hin zu Jesus Christus, denn er hat sie erfüllt in allem. Und er schenkt uns diese Leistung, er gibt uns diese Leistung und damit ist auch Gott zufrieden. Dann wenigstens einer hat sie gemacht und er hat sie für die Seinen erfüllt und damit ist es gut. Die, die dem Herrn Jesus gehören, die gehören auch Gott. Die haben auch seine Leistung, sein Gutes erhalten. Ja, ein drittes haben diese Gebote natürlich auch. Wir sollen sie halten, so gut wir können. Und wo wir sie nicht halten können, da leiten sie uns an zur Reinigung. Zur Bitte um Vergebung und das ist jetzt die Zeit davor, dazu. Wir wollen uns vor Gott reinigen, bekennen im Stillen unsere Sünden. Ich schließe die Stille ab mit meinem Gebet um Vergebung, um Wiederherstellung. Wir werden still. Allmächtiger Gott und lieber Vater im Himmel, du bist durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nicht ferngeblieben, nicht Richter geblieben. Du bist uns nahe gekommen und hast uns dein Wort gegeben mit deinem Sohn. Und dieses Wort ist eine Bedrohung für uns, verurteilt uns. Wir sehen unsere Mängel und dass wir dir und deinem Wort eben nicht gerecht werden können. Aber du hast deinen Sohn gegeben und er hat getan, was du willst, getan, was gut ist in allem und nicht einmal eine Verfehlung, nicht einmal ein Mangel, nicht einmal eine Sünde, nicht einmal eine Übertretung begangen. Er hat alles gut gemacht. Und ich danke dir, dass du uns sein Gutes anrechnest, als ob wir es selbst getan hätten. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt reinigst von unserer allfälligen und alltäglichen Sünde, dass du uns regenerierst durch dein Wort, uns an uns schaffst und mit uns schaffst, was dich ehrt und was uns gut tut. Amen. Ich komme zur Predigt und heute beginne ich mit dem 2. Petrusbrief und werde die ersten 11 Verse auslegen. Ich habe die Predigt übertitelt mit Gottes Geschenke sind, Fragezeichen. Und ich lese euch jetzt die ersten 2 Verse. 2. Petrus 1, 1-2. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, der Petrus nennt sich im 2. Brief Knecht und Apostel Jesu Christi. Wörtlich heißt es sogar Sklave und Gesandter von Jesus Christus. Also der Herr Jesus hat den Petrus berufen, ihm zu folgen. Petrus war Fischer mit Haus, Familie und eigenem Fischerboot, also gut gestellt. Er ist ihm nachgefolgt, hat die Fischerei mehr seinen Knechten überlassen. Er wurde wahrscheinlich ärmer an Geld, ist aber reich im Glauben geworden. Und er beginnt seinen Brief eben mit diesem kostbaren Glauben. In den 90er Jahren berichteten die Medien über einen verstorbenen Bettler in Salzburg. Der Arme, das Leben lang gebettelt. Er hatte keine Wohnung in der Stadt, sondern ein Haus. Im Haus fand man seine Betteleien, in Euro übertragen fast 2 Millionen. Sein Haus war nicht exklusiv, aber der Grundbesitz, der war es. Ja, so Bettelarm möchten viele sein und bitte jetzt nicht die eigenen Besitzverhältnisse nachrechnen. Rechnen wir lieber nach, was Petrus hier bezüglich kostbaren Glauben und kostbaren Versprechen schreibt. Ich rechne vor und bitte euch zu überprüfen, ob die Rechnung für euch stimmt. Ich habe 3 Punkte oder 3 Rechnungsgänge. Erstens, was ist kostbarer Glaube? Zweitens, was für Zinsen hat er der kostbare Glaube? Drittens, was kommt beim kostbaren Glauben raus? Erster Punkt, was ist kostbarer Glaube? Also Glauben haben alle. 3 Beispiele. Wenn die Ampel an der Kreuzung grün wird, fährt man los, weil man glaubt, dass in der Querstraße rot ist und die Autos dann halt anhalten. Will man mit dem Zug nach Wien, glaubt man dem Fahrplan und ist kurz vor der Abfahrt am Bahnhof. Drittens, man glaubt manchen Menschen, dass sie zu ihrem Wort stehen. Das heißt, man vertraut ihnen. Jetzt der Glauben oder das Wort Glauben kann man mit Vertrauen ersetzen. Es ist ein und dasselbe. Ich vertraue, dass Grün für die Querstraße Rot bedeutet, der Zug planmäßig fährt und manche Menschen eben ihr Wort halten. Aber dieser Glaube, dieses Vertrauen ist wertlos, ja sogar ein Schaden, wenn andere bei Rot über die Kreuzung fahren, Züge nicht fahren und Menschen ihr Wort brechen. In Matthäus 16 stellt der Herr Jesus die Glaubensfrage. Und viele glaubten damals viel über ihn. Das ist heute nicht anders. Als geschichtliche Person ist er unbestritten. Im Islam ist er sogar der zweitwichtigste Prophet. Und viele bei uns halten ihn für einen guten Menschen, Lehrer oder sogar Revolutionär. So in etwa glaubt die Welt von ihm. Aber der Herr Jesus fragt da in Matthäus 16 nicht nach dem Allerweltsglauben, sondern nach dem kostbaren Glauben. Und Petrus antwortet ihm da: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da antwortet Jesus ihm: Glückselig bist du, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus ist Gottes kostbare Gabe. Und Empfänger dieses kostbaren Glaubens empfangen den Herrn Jesus mit all dem Guten, das er für sie getan hat, tut und tun wird. Allerweltsglaube, falscher Glaube, ist wertlos, kann Schaden sein, wird früher oder später enttäuscht, aber Gottes Gabe, der kostbare Glaube an den Herrn Jesus Christus, nicht. Warum? Ich lese euch die Verse 3 bis 4. Petrus schreibt: Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine Herrlichkeit und Tugend berufen hat, durch die uns die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch sie der göttlichen Natur teilhaftig werdet, die ihr dem Verderben der Lust in der Welt entflohen seid. Ja, was ist beim kostbaren Glauben an Jesus Christus drin? Das sagt uns unvergleichlich schön der Heidelberger Katechismus in Frage 1 und der Antwort dazu. Er fragt: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort: Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines treuen Heilandes Jesu Christi Eigentum bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, mir auch alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum versichert er mich auch durch den Heiligen Geist des ewigen Lebens und macht mich von Herzen willig und bereit, für ihn zu leben. Das ist kostbar und das ist geschenkt. Also Petrus nennt sich Sklave. Und hier im Heidelberger Katechismus haben wir es auch so etwa. Sklaven wurden gekauft und es wurde für sie bezahlt. Und der Herr Jesus Christus hat für seine Christen, ja, hat sie gekauft und mit seinem Blut bezahlt. Aus der Sklaverei der Sünde herausgekauft, aus der Gewalt des Teufels abgekauft. Sie sind sein Eigentum. Das ist gut. Oder glaubt jemand vielleicht, dass er frei ist und sein eigener Herr ist? Wenn jemand das glaubt, dann soll er doch einmal die Gedanken, Worte und auch sein Tun für eine Woche lang reinhalten und liebevoll halten. Da merkt er schon, wie frei er ist. Christen sind vom Herrn Jesus erkauft. Das ist das Beste und das Freiste, was passieren kann. Also Freiste, das ist in unserer Umgangssprache, das ist etwas Schönes, das bezeichnet auch die umgänglichen Leute. Die sind frei. Der Herr ist gut und er tut nur gut. Und auch das Widerliche, das einem passiert, das betrifft auch ihn. Und er genehmigt an für sich nur das, was den Sein zum Guten dient. Und das betrifft jetzt das Widerliche von außen, von anderen Menschen oder Unfällen und so weiter. Es betrifft aber auch das Widerliche im eigenen Herzen. Selbst das, die bösen Gedanken, die gehässigen, die müssen uns zum Guten dienen. Gutes und etwas Gutes zur Freiheit. Was der Heidelberger Katechismus hier sagt, ist, dass er, der Heilige Geist, uns willig macht und bereit macht, für ihn zu leben. Und das ist dann für sich Freiheit. Denn will ich für ihn leben, dann bin ich ja frei. Ich will es ja selbst. Wenn ich trainiere für irgendeinen langen Lauf, dann gehe ich trainieren, dann laufe ich viel und nicht, weil ich gezwungen bin, weil ich es will. Und wenn ich für den Herrn Jesus leben will, dann bin ich frei. Ich will es ja tun. Ich bin zwar immer noch Sklave von ihm, aber er lässt mich das nicht merken. Und ich will für ihn leben. Allerdings, ja, ich bin gehandicapt durch mein altes Ego. Petrus schreibt, ihr habt Anteil an der göttlichen Natur. Da sagt er eigentlich, Christus und Christ sind eines Geistes und wollen ein und dasselbe. Das ist Freiheit. Das gehört zum kostbaren Glauben. Ich will. Jetzt zum zweiten Punkt. Was für Zinsen hat der kostbare Glaube oder was für Zinsen hat der Herr Jesus Christus? Vers 5 bis 7 schreibt Petrus, darum bringt gerade deshalb allen Fleiß auf und bietet in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit die Geduld, in der Geduld die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe. Also es gab in der Reformationszeit Auseinandersetzungen zwischen Reformierten und den römisch-katholischen, bezüglich des Glaubens natürlich. Die Reformierten warfen den Katholiken vor, dass sie sich mit ihren guten Werken den Himmel verdienen müssten, was sie nicht könnten. Die Katholiken warfen den Reformierten vor, dass ihr Glaube sie faul machen würde, wenn der Herr Jesus ihnen ja den Himmel schon durch seine Werke erkauft und verdient hat, da müssten sie ja nichts mehr tun, dann werden sie faul. Tja, beides ist nicht ganz wahr, aber es ist etwas Wahres dran. Der kostbare Glaube empfängt Christus mit all seinen Gaben und mit seinen Zinsen. Die Gaben sind, und die bringen in den Himmel, erstens, dass der Herr Jesus so stark und gerecht und rein gelebt hat, wie Gott den Menschen erschaffen hat. Zweitens, dass er trotzdem anstelle von vielen Gottes Gericht über ihre Mängel und über ihre Übertretungen übernommen hat. Drittens, dass er als der Auferstandene immer noch zu sich ruft und ihn die Gaben mit den Gaben, mit sich selbst auch den Himmel schenkt, inklusive den Himmel vorab, wie die Gemeinde bezeichnet werden kann. Dass all das, das können wir uns nicht verdienen, aber das hat der Herr Jesus Christus für uns verdient. Der kostbare Glaube ist kein Schatz, den man vergraben soll, wie der Herr Jesus im Gleichnis von den Talenten in Matthäus 25 sagt. Also ein Talent, ca. 30 Kilo Gold oder Silber. Es soll zumindest Zinsen bringen, dieser Schatz. Ein kostbarer Glaube sagt an für sich nicht, Hauptsache gerettet und mein Herr wird immer mich lieben, egal was ich tue oder auch nicht tue und so weiter und so weiter. Das ist ein wertloser Glaube, sagt Jakobus 2,17 oder sogar ein toter Glaube. Wer kostbaren Glauben und damit Christus und seine Wohltaten empfangen hat, wird es recht fleißig auch danken. Wenn ich jetzt allerdings dann wieder auf den Glauben schaue und mit Menschen rede, dann höre ich oft, dass sie ihren Glauben schon haben. Und aus. Ich habe meinen Glauben. Den lassen sie sich nicht nehmen. Da kann man noch so viel reden. Sie schalten einfach ab, auch wenn ihr Glaube wertlos und falsch ist. Und christlicher Glaube besteht dann für sich aus drei Schritten. A. Wissen von Gott und dem Evangelium. Okay, sie wissen. B. Zustimmung, Sünder zu sein und dass der Herr Jesus für Sünder gestorben ist und sie erlöst hat. Okay, sie stimmen zu. Punkt C. Sich dem Herrn, seinem Wort, seiner Gemeinde anzuvertrauen. Erst C zeigt, dass man kostbaren Glauben, Christus mit seinen Gaben hat. Oje, wer beim christlichen ABC nicht bis zum C kommt, bleibt halt beim wertlosen Glauben sitzen. Jetzt zu den Zinsen, die der kostbare Glaube vor allem in der Gemeinde dem Himmel vor draußen bringen soll. Erstens Tugend, also moralische Reinheit, die den Herrn ehrt und anderen gut tut. Zweitens Erkenntnis, das heißt sowohl sich selbst als Sünder wie auch den Herrn Jesus erkennen, der Sünder rettet. Je mehr Gottes Kind wächst, das heißt in der Heiligung wächst, desto mehr erkennt es seine Sünde, aber zugleich auch die erstaunliche Gnade des Herrn Jesus Christus, wie Paulus in 1. Timotheus 1,15 sagt. Drittens, Zinsen. Das ist Enthaltsamkeit gegenüber der Sünde. Sünde begleitet uns lebenslang, aber bockig dem Herrn trotzen, seinem Wort trotzen, zeigt auf den wertlosen Glauben. Sünde bekennen und lassen sind Zinsen des wertvollen Glaubens. Viertens an Zinsen, Geduld. Also bei den Widrigkeiten. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass unser Leid geringer ist, als es unsere eigenen Sünden verdienen. Und Geduld auch beim Beten. Denn er weiß genau, wann und wie seine Erhörung gut tut. Fünftens, Zinsen, Gottesfurcht. Christen sind von Christus in sein Reich erlöst, das in der Gemeinde sichtbar wird und erlebbar wird. Zins des wertvollen Glaubens ist dankbare Ehrfurcht vor Gott und dem Herrn Jesus Christus. Sechstens an Zinsen ist, da ist die brüderliche Liebe. Brüderliche Liebe ist im Griechischen ein Wort und heißt Philadelphia. Es gibt allerdings auch einen Streichkäse, der so heißt. Petrus aber spricht nicht von Käse, wenn er sagt, dass man die Geschwister lieben soll. Und Johannes sagt, wer die Geschwister nicht liebt, liebt auch Gott nicht. 1. Johannes 4,20. Kostbarer Glaube verzinst sich in der Pflege der christlichen Gemeinschaft. Siebtens, Liebe. Das hier ist die höchste Liebe. Sie kommt aus der brüderlichen Liebe und dann geht sie weiter. Diese Agape-Liebe, die selbstlose, die reine, die helfende, die göttliche, die wir an für sich einzig beim Herrn Jesus sehen. Sie geht weiter. Sie geht weiter bis zu Menschen, die widerlich sind, die Feinde sind, und sie tut es einfach, obwohl es einem selbst nichts bringt. Ja, das sind die Zinsen. Der kostbare Glaube bringt diese Zinsen. Ich komme zum dritten Punkt. Was kommt beim kostbaren Glauben im Endeffekt raus? Ich lese die Verse 8 bis 11. Petrus schreibt, wenn diese bei euch vorhanden sind und zunehmen, also diese Zinsen, lassen sie euch nicht faul oder fruchtlos sein in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer sie aber nicht hat, ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum bemüht euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr das tut, werdet ihr niemals straucheln. Und so wird euch der Eingang ins ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus in reichem Maß gewährt werden. Also der Apostel schreibt an Christen. Und Christsein war damals etwas einfacher als heute Christsein in Afghanistan. Aber es war nicht viel einfacher. Christen, wenn euer kostbarer Glaube die aufgezählten sieben Zinsen trägt, gut. Ihr habt dann Probleme mit eurem Ego und vielleicht mit Menschen, denen ihr vorlebt, was kostbarer Glaube ist. Aber ihr habt kein Problem mit Gott, wie es die haben, die ihre Sünde mehr lieben als Gott. Was heißt hier aber Berufung und Erwählung festmachen? Die wirksame Berufung ist an für sich die Wiedergeburt oder die Geburt von oben, von der Petrus im ersten Brief schreibt. Da schreibt er, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und er schreibt weiter, ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Gott beruft durch sein Wort und seinen Geist und er zeugt und gebärt durch Wort und Geist seine Kinder. Er rechnet ihnen davor schon alle Gerechtigkeit und Heiligkeit seines Sohnes Jesus Christus an. Ihm hat er ja alle Schulden seiner Kinder schon angerechnet und ihn an ihrer Stelle gerichtet. Und Jesu Auferstehung bestätigt, dass Gott diesen für uns kostbaren Tausch Gerechtigkeit und Heiligkeit gegen Schuld und Sühne angenommen hat. Indem Gott seine Kinder gebärt, ruft er sie wirksam zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und da fasst der kostbare Glaube Fuß und er wächst und bringt wachsende Zinsen. Und damit ist dann für sich auch schon der Himmel sichtbar. Allerdings ist es so im praktischen Leben, wer ist ein Christ? Der die Berufung gehört hat, der wiedergeboren ist, oder der, ja, ich habe die Berufung gehört und dann, naja, mehr oder weniger. Hier zum Schluss ruft Petrus dazu auf, die Wiedergeburt, das Kindsein Gottes zu bestätigen. Also, macht. Und ich komme zum Schluss der Predigt. Bestätigt, dass ihr dem Herrn Jesus Christus gehört, indem ihr in allem auf ihn hört. Bestätigt, dass ihr den kostbaren Glauben empfangen habt, der dem Herrn entsprechende Zinsen bringt. Bestätigt, dass ihr Kinder Gottes seid, den der Herr Jesus Christus den Himmel schon erkauft hat. Amen. Lasst mich beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn, den du uns gegeben hast, und mit ihm hast du uns das Leben gegeben, du hast uns die Reinheit gegeben, die Heiligkeit, die Gerechtigkeit, die mit ihm uns gut geschrieben wird. Und es ist nicht nur das, was du uns gibst, du hast uns Glauben gegeben an deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, und dieser Glaube ist dein Geschenk und der bringt's. Er schafft in uns das, was du willst, dass wir dem Herrn Jesus Christus ähnlich werden, dass wir auf ihn hören, dass deine göttliche Natur, ja, auch etwas praktisch wird, dass Kinder Gottes tatsächlich auch wachsen zu dir hin. Ja, das tust du. Und ich möchte dich wieder um Vergebung bitten für das Bockigsein, wo wir unser altes Ego mehr pflegen und unsere Sünden mehr lieben als dich. Lieber Vater im Himmel, ich schließe ab mit dem Gebet, das uns dein Sohn gelehrt hat, und das gilt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das gilt auch für Corona-Zeiten. Auf Wiederhören.